Vorausschau ist eine wichtige zentrale Heuristik. Wir haben ein gutes Referenzsystem, aber wie man sozusagen Arbeitskräfteangebot, Qualifikationsangebot und Nachfrage matcht am Ende des Tages, hängt massiv ab von institutionellen Beinstellungen auf der Ebene der Akteure. Und dazu will ich gerne ein bisschen auch einen Beitrag leisten, wie man da möglich was hinkommen kann. Und dann, Herr Bergmann, da stimme ich absolut überein, zu einem ressortübergreifenden Ansatz zu kommen. Dafür streiten und wirbt auch das IMW in Köln seit vielen Jahren, zu Querschnittspolitiken zu kommen, die über die einzelnen partikularen Interessen an der Stelle hinweg gehen können und muss. Lassen Sie mich beginnen mit, und ich gliedere das so, dass ich jeweils zu dem jeden einzelnen Bereich Betrieb, Hochschule, Weiterbildung eine Eingangsfolie habe, eine Befundfolie und eine Optionsfolie, was getan werden kann, um das auch so abzuarbeiten. Lassen Sie mich mit der Folie beginnen. Das ist ein ganz anderer Ansatz als die üblichen Vorausschauen à la KMK. Hier machen wir keine Extrapolation, keine Vorausschau, keine Projektion, keine Prognose. Wir schauen uns schlicht und einfach an, wie die Altersdekaden, die Alterskohorten, die 10-Jahres-Kohorten im Arbeitsmarkt im Augenblick besetzt sind. Und Sie sehen etwas, und deswegen meine ich, dass die Befassung mit Demografien, das begrüße ich außerordentlich, dass es diese Fachtagung, diesen Fachworkshop gibt, um sich mit Fragen des Arbeitskräftebedarfs zu beschäftigen, dass wir unabweisbar in den Arbeitsangebot, ich kann nur nicht sagen, was im Arbeitsangebot, in den Arbeitsangebot irgendwas hineinlaufen, weil Sie sehen, über ein Erwerbsleben von 40 Jahren, mal große Motto gepeilt, hinweg betrachtet, sehen Sie, welche Lücken, das sind diese schwarzen Kästen links, sich allein dadurch ergeben, dass die geburtenstarken Jahrgänge nach und nach immer näher an den Arbeitsmarktende, an den Alter, den Ruhestand herankommen und wie sich das auf der Basis des Mikrozensus, der vorgefundenen Bevölkerungsstruktur, Stand 2009, der Mikrobewertungssatz, wie sich das auf die einzelnen Qualifikationsstufen verteilt. Die Altersgruppe, die Alterskohorte dort bis 5- bis 14-Jährigen, dort fehlen 4,5 Millionen Menschen, die nicht geboren sind, um die Alterskohorte der heute 45 bis 54-Jährigen zu ersetzen. Unabhängig von dem, wie die Binnenstruktur der Qualifikation ist. Und das, die linke Kohorte ist 0 bis 4, das haben wir hochgerechnet, quasi verdoppelt, da wird es dann noch mehr. Einfach nur den Ausgangspunkt klar machen. Ich glaube, diese Gletscherbewegung ist einfach relativ dominant und deswegen begrüße ich, dass man sich damit beschäftigt. Das hat auch eine Auswirkung, und das ist eine Weiterberechnung der BIP-Daten, die im nationalen Berufsbildungsbericht enthalten waren, hat Auswirkungen auf den, sagen wir, differenziellen Aspekt einerseits der studienberechtigten Entlassenen, andererseits der nicht studienberechtigten Entlassenen. Bei den studienberechtigten Entlassenen kann man sagen, gibt es eine Seitwärtsbewegung mit den Zacken nach oben der Doppeljahrgänge. Bei den nicht studienberechtigten Entlassenen gibt es eben einen deutlichen Rückgang, der ist spürbar. Und wenn wir hier über Demografie reden, vergessen wir bitte alles nicht. Demografie ist nicht einheitlich im Raum. Es kommt eben zu den regionalen Akzentuierungen, die wir in ihrer, glaube ich, Bedeutsamkeit immer noch nicht möglicherweise richtig verstanden haben. Hier jedenfalls würde ich mal sagen, das ist eine Folie, die bei Berufsbildnern immer wieder, glaube ich, gewisserweise ein Heiliges ausbildet und sagt, das Potenzial, aus dem wir klassischerweise rekrutieren, wir wollen notabene darauf hinweisen, 60% eines Jahrgangs gehen nach wie vor durch eine berufliche Erstsozialisation im Rahmen der dualen Ausbildung. 60%. Und deswegen ist die Aussage auch so wichtig, dass wir dort auch mit den ISKET-Stufen im 2025 immer noch die Mehrheit in dem klassischen Fachkräftesegment haben werden. Das stimme ich absolut zu. Aber hier ergibt sich dann doch die Aussage, Mensch, da passiert was, was wir so möglicherweise in der Dimension nicht auf dem Film haben. Befunde am Übergang. Ich glaube, die neuesten Arbeitsmarktdaten zeigen das. Ich bin der Auffassung, die Situation für Bewerber hat sich strukturell, ich behaupte, strukturell verbessert. Wir sind in einem Wandel des Ausbildungsstellenmarkt. Wir sprechen mit Personalleitern, die sagen, die kommen beispielsweise aus einer Region wie Kronach, Löwe und sagt, wir machen mittlerweile, wir versuchen in die Köpfe derjenigen zu setzen, die gerne zu uns kommen möchten. Wie können wir die sozusagen alles holen? Ich glaube, da ist eine Menge dran. Das ist nicht nur Wording. Da geht es sogar bis ganzen regionale Wirtschaftsentwicklung, die man darauf abstellt, wie kommen wir Leute in eine Region, die vielleicht in einer Region ja nicht so attraktiv ist. Wir haben zweitens die neuen BIP-Erhebungen, Kosten-Nutzen-Relation. Wir haben da, glaube ich, da eine Menge gelernt, dass sich die Rentabilität der betrieblichen Ausbildung für die Unternehmen, wenn man es gut macht, gut verbessert hat und dass wir vielleicht sogar ein bisschen in Richtung der Schweizer Situation kommen, wo wir auch sagen wir, Daten haben, wonach sich die schon früher als bei uns die betriebliche Ausbildung rechnet. Bisher bleibt es in Deutschland immer noch bei Nettokosten über die gesamte Ausbildungszeit weg. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sich das amortisiert, auch innerhalb der Ausbildung, hat eben strukturell zugenommen. Ausbildungsreife, regionale Aspekte bleiben Kernprobleme. Bei allen Vorbehalten, die ich zu einem Teil, diesen Teil auch teile, gegenüber betrieblichen Befragungen, aber das Thema Ausbildungsreife, auch ausweislich von PISA-Daten, bleibt auf der Agenda. Regionaler Ausgleich als zweites. Die Rückbildung des Übergangssystems hat Herr Wenke bereits geschildert. Wir sehen die schon jetzt und aktuell. Ich bin der Auffassung, der Aufbau des Übergangssystems hatte eben maßgeblich auch mit demografischen Effekten zu tun, dass wir geburtenstarke Jahrgänge in der Ausbildung einbekommen. Wenn Sie mal korrigieren für die Zahl, die Köpfbetrachtung, dann bleibt vom Aufwuchs des Übergangssystems so gesehen, bleibt ein kleinerer, deutlich kleinerer Teil, der nicht demografisch bedingt ist. Und last but not least, die Verfügbarkeitsfrage wird sich erneut stellen. Ein paar Optionen, dass die ganze berufsbildungspolitische Diskussion, die sich mit Flexibilisierungsmodellen, mit modularen Ansätzen und so weiter, da gibt es das BMF natürlich große Aktivitäten. Ich will es auch nicht im Einzelnen durchgehen, möchte meine Zeit auch nicht über mich strapazieren. Ich will nur sagen, es gibt eine ganze Reihe von Optionen, die hingehen bis zu einer verstärkten Nutzung betriebsnaher Prüfungselemente. Sie wissen, auch ein heißes Thema für die Kammerorganisationen. Aber da ist vieles in Bewegung. Die Stärkung der Berufsschulen halte ich für ganz wichtig. Also die Berufsschulen als regionale Kompetenzzentren für berufliche Bildung auch in den Blick zu nehmen. Deswegen immer hier betont von institutionellen Faktoren. Wir müssen institutionell auch schauen, was können wir mit Blick auf diese übergeordneten Trends, die wir gemeinsam lokalisieren, tun. Die praxisnahe Berufsschule als Stichworte und auch die Professionalisierung des betrieblichen Ausbildungsmanagements. Da gibt es große Potenzial zu heben. Das will ich nicht anstehen, das hier auch mit hinzuzunehmen. Also ein paar Stichworte, hinter denen sich jeweils in der eigenen Reformagenda auch aufklappt. Hochschule. Das haben wir mal gemacht auf der Basis auch von Mikrozensus. Und gucken uns alleine mal die Ersatzbedarfssituation. Das kann man eben ganz gut tun, weil wir auf dem Mikrozensus schon die Altersstruktur kennen. Und wir können dann schauen, wer scheidet dann wann aus. Und wir können dann schauen, wie viel Prozent in den einzelnen Bundesländern ohne Hochschulwanderung, ohne Studierendenwanderung, scheiden denn aus? Und da sehen Sie hier, wie stark unterschiedlich nach West- und Ostdeutschen Bundesländern das Ganze läuft, wie hoch die Demografieersatzrate innerhalb eines überschaubaren Zeitraums ist. Kann man fortwälzen, genau wie vor das Eingangsstart. Kann man weiter fortwälzen. Sie sehen, es geht hoch bis 80-90% der Absolventen, die alleine für den Ersatzbedarf an der Stelle aufgemacht werden müssen. Also ohne Expansionsbedarf. Wir wissen ja, aus dem Upskilling heraus folgt ein struktureller Expansionsbedarf, welcher sich an Bildung.
Können Sie bei der Gelegenheit gleich sagen, warum Sie so exorbitant hoch in den neuen Ländern? In den anderen liegt sie bei 50, 60, bei Ihnen da überall 80 bis 90,
weil nur neue Länder. Weil wir dort die demografische Entwicklung schon sehr viel früher haben einsetzen sehen, die geburtenschwachen Jahrgänge, die jetzt schon nicht mehr drin sind. Und die, auch die, das Ausscheiden derer, die in den ostdeutschen Bundesländern arbeiten. Also ich meine, das ist ein Punkt, den man einfach mit dem Mikrozentrum schon ganz gut abbilden kann, um auf diesen Ersatzbedarf zu kommen.
Da können Sie nochmal, also ich habe es noch nicht ganz verstanden, also diese, nehmen wir mal zum Beispiel 91,1% heißt der 91, der Absolvent des Absolventenangebots in diesem Zeitraum ist allein erforderlich, um den Ersatzbedarf
zu decken. Genau, und nicht Expansion. Ja. Also wenn es da ein Upskilling gibt, ist da keine Luft mehr für. Da muss man sich die Absolventen woanders herholen.
Ja, ja.
Und das führt natürlich zu ganzen überbordenden Fragestellungen der Absolventenwanderung, auch der Frage des ich will das gar nicht ansprechen, aber des Fragen des regionalen Finanzausgleichs. Also, es gibt ja einen Teil der Hochschulfinanzierungsproblematik, darauf komme ich noch, hat ja damit zu tun, dass in bestimmten Ländern ausgebildet wird und die Erträge der Ausbildung in anderen Ländern, dieses Bildung und Externalität, ein ganz wichtiges Thema. Bin ich alle Punkte auf einmal auf. Hochschulexpansion, ich glaube, wir sollten so Expansion einen Punkt wirklich festhalten. Wir haben im Bereich der Finanzausstattung der Hochschulen, da würden wir als Institut sagen, einen Engpass in der Finanzierung der Lehre. Bei der Forschung sind wir relativ stark, bei der Lehre sind wir schwach.
Ich habe noch eine Frage zu diesem Ersatz- und Expansionsbedarf. Das würde ja bedeuten, in den alten Bundesländern haben wir nur eine Lücke, sag ich mal, von zum Teil 50%. Heißt das denn, wir haben eine Expansionslücke von 50%, das hieß, wir müssen zukünftig doppelt so viele Hochschulabsolventen unterbringen.
Das ist ja nur bezogen auf die im Arbeitsmarkt stehen, die in der Altersstruktur drin sind. Von denen scheiden so und so viel aus. Ja. Und so und so viel von denen ausscheiden mit der Qualifikation. Hochschulen können durch die nachwachsenden Hochschulabsolventen ersetzt werden. In den Bundesländern.
Ja, dann haben wir aber 50% in einigen dann noch offen. Die allein auf den Expansionsbedarf gehen.
Nein, die allein durch demografische absorbiert werden. Und sie müssen dann in den einzelnen Ländern einen Höherqualifizierungsbedarf haben, der in die Größenordnung von einigen 10 Prozentpunkten geht. Also wir haben nicht, aus der Sache kann ich nicht ableiten, dass ich hier eine Lücke habe in den bis 2024 von 42, die allein für Expansionsbedarf zur Verfügung stehen. Mhm. sondern die müssen ja auch irgendwo die anderen abdecken, die in der Bundesrepublik als Hochschulabsolventen benötigt werden.
Aber trotzdem, die Tabelle ist hochinteressant. Ich würde sie noch, um es noch besser verstehen zu können. Wenn meine Interpretation darauf hinauslaufen würde, dass von den Hochschulabsolventen in den alten Bundesländern, also der alten Bundesrepublik, nur etwa zwischen 48 und 63% benötigt werden, dann würde man sagen, alle alten Bundesländer perpetuieren ihre große Expansionschance dadurch, dass sie ja nur rund die Hälfte der Hochschulabsolventen durch reinen Ersatzbedarf absorbieren und bei jeder neuen Welle, jeder neuen Bedarfswelle können die das spielend bewältigen. Und das würde perpetuieren eine Notsituation nach wie vor in den alten Bundesländern, die eben das nicht können, die jedenfalls für eine Expansion keine Chance haben, sondern bei denen alles mehr oder minder nur im Ersatzbedarf hängen bleibt.
Sie erzeugen nicht genügend Hochschulqualifikationen, die dazu beitragen würden, dafür ausreichend wären, dass die höheren demografischen Ersatzbedarf in anderen Bundesländern gedeckt werden können.
Ja, ich sage, ist das die Fortschreibung des heutigen Dilemmas zwischen alten und neuen Bundesländern auch aufgrund demografischer Entwicklung bis 2024?
Ich würde nur sagen, die ostdeutschen Bundesländer haben größere Herausforderungen vor sich, um den ohne Expansion, das ist eine stagnierende Ökonomie. Ohne diesen Bedarf abdecken zu können. Vielleicht nachher noch in die allgemeine
Ausstellung.
Ich würde gerne die Hochschulexpansion nur noch kurz. Das ist eine ganze Reihe von institutionellen Fallstellungen für die Hochschulen, für die Anreizlogik in der Hochschule. Ob das hier Landeszuschüsse bei Einwerbung privater Mittel ist, ob das Beschränkungen sind bei der Bewirtschaftung selbst angeworbener Mittel, inadäquate und so weiter, Kooperationsstrukturen. Was ich sagen will an der Stelle ist, wir haben eine institutionelle Fehlsteuerung im deutschen Hochschulsystem, was die Finanzierung der Lehre anbelangt, durch eine ganze Reihe von Punkten. Wir haben die kurzfristigen Doppeljahrgänge, wir haben sinkende Ersatzquoten, wir haben geringe Investitionsanreize in den Hochschulen, wir haben immer noch einen Mitteleinsatz, der nicht über jede Effizienzzweifel haben ist. Wir haben lange Studiendauer nach wie vor, wir haben hohe Kosten je Absolventen nach wie vor, schauen sich die OECD-Daten an. Wir haben wenig zielgenaue soziale Absicherung der Studienfinanzierung, die ist nicht zielgenau, die ist nicht treffgenau. Und das alles hat damit zu tun, dass wir, um es klar so zu formulieren, mehr Nachfrageorientierung, so würden wir jedenfalls, um es zu schlagen, ist auch vorhin in unseren verschiedenen Finanzierungsmodellen, mehr Nachfrageorientierung in die Finanzierung der Lehre in den Hochschulen reinbekommen. Weil ohne die Expansion der Lehre und ohne mehr nachfrageorientierte Lehre haben wir keine Anreize für die Hochschulen. Im Sinne einer auch sich öffnenden Hochschule für Berufspraktiker, sich weiter zu öffnen und das steigende Angebot an jenen, die einerseits eine Studienzugangsberechtigung haben, andererseits berufspraktische Erfahrungen erworben haben und für die Hochschulen nach der Stralsunder-Erklärung der Kultusminister prinzipiell offen sein müssen, die in die Hochschulen zu kriegen. Wenn das Geld nicht der Lehre folgt oder nicht dem Geschenk der Lehre folgt, ist die von uns allen, glaube ich, befürwortete Expansion der Hochschulkapazitäten gerade mit Blick auf die Ausbildung möglicherweise mit einem Bias behaftet. Und hier sind ein paar Punkte, in die man das aufgliedern kann. Hat auch mit der Frage der staatlichen Hochschulen, privaten Hochschulen zu tun. Auch die Frage der Studiengutscheine, für die wir uns jedenfalls im Institut angesprochen haben. Weiterbildung. Herr Bettke hat das sehr, ich finde, apodiktisch formuliert. Da tut sich sozusagen wenig seit 30 Jahren. Das kann ich ehrlich gesagt nicht so sehen. Hat auch damit zu tun, dass wir mittlerweile doch eine sehr interessante Befundlage dazu haben. Wir haben eine ganze Reihe von Betriebsbefragungen einerseits, CVTS, IAB, IW nebenbei auch. Wir haben eine Reihe von Personenbefragungen. Andererseits Berichtssystem Weiterbildung, Adult Education Survey, den ich für eine große Weiterführung an der Stelle halte, der uns wesentliche Mehrwertinformationen gibt gegenüber dem BSW. Wir haben das Labor-Force Survey, wir haben den Mikrozensus. Also wir haben 8 verschiedene Datenquellen, mit denen ich etwas zur Weiterbildung sagen kann.
Dazu habe ich nichts gesagt. Nee, aber die Datenquellen sagen alle das Gleiche in etwa.
Da bin ich eben nicht so sicher. Wenn man sich das AES anschaut, was die Weiterbildung im Lebensverlauf anbelangt, nach anderen Weiterbildungsformen, dann kann man vielleicht generell Folgendes sagen. Die abnehmende Weiterbildungsbeteiligung von Älteren hat sehr stark mit dem Konzept der Weiterbildung zu tun. Je mehr sie selbst lernen, und selbst ein ausschließliches Selbstlernen mit in die Weiterbildungssystematik hineinziehen, umso weniger ausgeprägt ist dieser umgekehrt U-förmige Verlauf. Und die Frage ist in der Tat, lernen Ältere, langjährige Berufserfahrene, möglicherweise anders als Jüngere? Zweite Frage, was packen wir in die Weiterbildung hinein, das packen wir nicht rein, was aus der dualen Ausbildung herauskommt. Meine Vermutung ist, in Deutschland übernehmen reguläre Bildungsgänge ein Vielteil dessen, was im internationalen Vergleich als Weiterbildung gezählt wird. Ich will einfach nur dafür plädieren, dass man sich verschiedene Datenquellen anschaut und alle Befunde aus den Datenquellen. Ich meine, dann könnte man eventuell etwas nicht so pessimistisches Bild, wie Sie ja gezeigt haben, gewinnen. Hier sind ein paar Ergebnisse aus dem Versuch, ich habe das mal gemacht, alles zusammenzufassen. Die Weiterbildungsraten sind bei Unternehmensbefragung höher als bei Personenbefragung und bei Einbeziehung informeller Weiterbildungsformen höher als bei formeller, das ist needless to say. Der Muster höherer Weiteilungsraten jüngeren und höher platzierten gilt bei allen Erhebungsmethoden, aber die Beteiligungsraten der Eltern nehmen umso weniger ab, je mehr informelle Methoden einbezogen werden. Deutschland und so weiter leicht unterdurchschnittlich, an sich eine sogar normale Position, und die Weiterbildungskosten liegen umso höher, je besser auch die indirekten Kosten erfasst werden. Ich würde schon den Fund wagen, in der nationalen Bildungsfinanzierungsstatistik ist der parallele Arbeitskreis, der gerade tagt, werden die indirekten Kosten der Weiterbildung unzureichend erfasst. Und deswegen unterschätzen wir das Investment an der Stelle und haben damit auch einen Bias in der Bildungsfinanzierungsstatistik, die wir vorfinden. Das würden wir anregen, das mal sich noch genauer anzuschauen. Optionen für mehr Weiterbildung? Ja, da ist eine aus der Demografie heraus und aus der höheren Finanzierung heraus, ist ganz klar ein verändertes Investitionsmotiv für Betriebe abzusehen. Definitiv. Und wir beobachten das, wenn ich mir anschaue, wie stark sich die Beschäftigung älterer mittlerweile nach oben entwickelt hat, die Daten kann ich nachliefern, dann hängt damit auch zusammen, dass ich dann auch ein verändertes Investitionskalkül habe. Wenn wir mit 63 in Ruhestand gehen, wenn die Erwerbsbeteiligungsraten der 60 plus deutlich etwa verdoppelt haben in den letzten 9 Jahren, dann verändert sich auch das Investitionsmotiv. Individuen sind gefragt, die Politik ist gefragt, Finanzierungsinstrumente, Bildungssparen, Bildungspläne, da ist einiges und vieles unterwegs, auch namentlich BMBF und möglicherweise auch die BA, die hier mit ins Spiel kommen kann. Das ist eine, wenn Sie wollen, eine Aufgabe für mindestens verschiedene Akteuren, aber namentlich eben auch Unternehmen und Individuen. Meine Basishypothese ist, da ist vieles ganz relativ stark in Bewegung. Gut, das ist keine Befriedigung, weil ich ihn empirisch nicht überlegen kann, aber ich kann mit dem Abgleich der verschiedenen Erhebungen zur Weiterbildung doch einen Punkt vielleicht in die Richtung setzen. Quersystem, ganz kurz. Durchlässigkeit. Das ist eine Folie, die der OECD zu verdanken ist. Und die OECD hat zum ersten Mal, wie wir finden, glücklicherweise nur mittlerweile, auch eine Studie vorgelegt zur Bedeutung der betrieblichen Ausbildung. Das ist das erste Mal, dass die OECD das betriebliche Ausbildungssystem in Deutschland einer Würdigung unterzieht. Was ich hier nur sagen will, ist, es gibt drei duale Länder, das ist die Schweiz, Deutschland und Österreich, die sich in dem oberen rechten Segment befinden. Das ist für mich eine Annäherung an die Frage der Durchlässigkeit, die für ganz zentral Durchlässigkeit, meine Damen und Herren, führt dazu, dass wir bei Quervergleichen, kompetenzbasierten Querschnittsvergleichen, beispielsweise Deutschland und den USA, eigentlich den Befund haben, dass wir die deutschen Studienanfänger ein deutlich höheres Kompetenzniveau aufweisen als der Durchschnitt in der OECD und als die amerikanischen Studienanfänger. Wir haben den Hinweis, dass in den USA Jugendliche zu den Studienanfängern gehört, deren Kompetenzniveau in Deutschland dem Realschulniveau entsprechen würde. Das heißt, der reine Vergleich der Akademikerquoten an der Stelle greift zu kurz. Und hier ist die OECD hat mal diesen Befund nachgespürt und hat gesagt, es gibt eine steigende Nachfrage nach höher Qualifizierten. Die Nachfrage kann tendenziell mit jungen Menschen mit einer Ausbildung unterhalb des Tertiärbereichs befriedigt werden. Das heißt, es gibt diesen hochqualifizierten Segment, was auch mit Absolventen einer beruflichen Ausbildung dann, wenn die Durchlässigkeit gegeben ist, befriedigt werden kann und damit auch Lücken im Arbeitskräfteangebot geschlossen werden können. Optionen, die ganzen Punkte sind im Hause BMBF allerbestens vertraut, muss ich auch nicht weiter durchgehen. Einfach die Stichworte, die an der Stelle zu nennen sind, von der Anrechnung bis hin zum Hochschulzugang für Berufspraktiker, dem Ausbau dualer und berufsbegleitender Studien. Da sind wir, was die Expansion der dualen Studien anbelangt, glaube ich, noch nicht am Ende der Fahnenstange. Mein Eindruck ist, es ist doch eher eine moderate Seitwärtsentwicklung statt einer Double-Digit-Entwicklung. Ich kann Ihnen das nicht ersparen, das Thema MINT ist angesprochen worden. Ich glaube, dass es schon ein Argument gibt. Wir machen ein monatliches MINT-Reporting auf der Basis der offenen Stellen und der Arbeitslosen in dem MINT-Berufssegment, die ab April 2011 neu geordnet werden. Die Klassifizierung der Berufe wird sich systematisch verändern. Und in der Abgrenzung machen wir dann auch, können wir auch machen auf der Basis des Mikrozenses diese Gegenüberstellung von Ersatzbedarften und Angeboten. Das sind die Angebote, die wir so vorfinden, aus der Hochschulabsolventenstatistik, rechte Spalte, und links die Ersatzbedarfe, wenn wir die MINT-Qualifikationen in diesen einzelnen Teilsegmenten so nach vorne fortwälzen. Und wir sehen hier ein ähnliches Phänomen, dass wir auch hier einen hohen Ersatzbedarf alleine haben und dass wir deswegen auf der Basis dieser Projektion, das ist eine Projektion, keine Prognose, auch sagen würden, diese MINT-Engpässe am Arbeitsmarkt sind nicht nur aktuell da, sie sind struktureller Natur und wälzen sich fort, weil wir bei der Zahl der Erstabsolventen nicht an die Bedarfe herankommen werden. Zumindest eine ganze Liste davon, und da hat eins hat auch mit zu tun, Herr völlig richtig, die Berufswahl von Jungs und Mädchen. An der Stelle hier wieder in die klassische Reihenfolge,
ja,
bei Ihnen korrekterweise in die andere Reihenfolge. Also wir müssen Jungs oder junge Männer in die sozialen Berufe stärker hineingehen, das sehe ich auch so, also kein Widerspruch in der Ecke. Ich meine, dass wir generell aber bei der MINT, und das ist vielleicht eine spezifische Betrachtung, die wir haben, wegen des Geschäftsmodells Deutschland, sage ich so mal, was ja häufig kritisiert wird, exportorientiert, dem Segment an Technologien, der knapp unterhalb der Spitzentechnologien ist, also die höheren Technologien als exportorientierte Nation ist, können wir gut nachweisen, wie hoch die MINT-Inzidenz in den Branchen ist, die in hohem Maß exportorientiert und in diesem Qualifikationssegment unterwegs sind. Da haben wir eine nahezu vollständige Absorption der MINT-Akademiker allein in diesen Branchen, Metall, Elektro, teilweise Chemie, also die Branchen, die exportorientiert dazu beitragen, dass das Land eine, sagen wir, doch vergleichsweise gute Wohlstandsentwicklung hat. Hier ein paar Stichworte dazu. Ich würde gerne das Thema Integration noch aufrufen und schließe dann auch gleich. Ja. Ich werbe sehr dafür, das Thema Bildungsintegration als ein Querschnittsthema zu betrachten. Das ist in dem 2008er Bildungsbericht, weiß nicht, ob es wieder ein Schwerpunktthema geben kann. Das kommt quer zu der Frage Betrieb, Hochschule, Weiterbildung. Die Frage, wie Bildungsintegration für Menschen ohne mit Migrationshintergrund verbessert werden kann. Hier sind die einschlägigen Kennziffern. Das ist relativ eindeutig an der Stelle, die unterschiedliche Performance über die alle Indikatoren hinweg, die wir vorfinden. Und hier kann man auch so drei Punkte machen. Die Verbesserung der Anerkennung der im Ausland erworbenen Abschlüsse ist ein hochgradig drängendes Thema. Wir haben, wenn ich es richtig sehe, wir haben den Mikrozensus ausgewertet, 6,9 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund, die einen Abschluss im Ausland erworben haben. 6,9 Millionen. Davon haben wir im Bereich der beruflichen Bildung, ist der Grad der Systematik der Anerkennung noch nicht so weit entwickelt wie im Bereich der hochschulischen Bildung. Mit der Datenbank Anabin ist da ein großer, sagen wir mal, ein Punkt jedenfalls gesetzt. Generell bleibt es auch bei der Frage, wie können wir die Anerkennung der im Ausland erworbenen Abschlüsse verbessern. Das nationale Anerkennungsgesetz, was als Gesetzentwurf im nächsten Jahr sicherlich kommen wird, wird da auch festgelegt. Kurz und mittelfristig sehen Sie hier die Stichworte. Langfristig, und dann sind wir im anderen Bereich des Überbaus, frühkindliche Förderung, ganz das Unterricht, bessere Förderkultur an Schulen. Das Stichwort. Lassen Sie mich schließen. Ich stimme, das habe ich eingangs gesagt, ausdrücklich Professor Behrke zu, mit der Frage, wir brauchen eine ressortübergreifende Betrachtung der Zuständigkeit für eine Fachkräftesicherung im weitesten Sinne. Ich würde sogar noch ein Stück weiter gehen, würde die Frage der Bildung, Qualifikation, Produktivität der Restperson als einen von drei zentralen Säulen im Sinne einer Querschnittsaufgabe über alle Ressourcen betrachten. Wir haben einmal die Zahl der Köpfe, die im Land leben. Wir haben zweitens die Zahl der Köpfe, die arbeiten, also die Arbeitszeit der Köpfe, die im Land leben. Und wir haben drittens die Produktivität der Köpfe, die im Land leben. Aus diesen drei bestimmt sich Qualität und Quantität des Arbeitskräfteangebotes. Und ich meine, wir sollten in den Blick nehmen, dass wir, was das Bildungssystem, also den Punkt 3 aus der ersten Leiste nimmt, mindestens folgende Punkte in den Punkt stellt. Und da haben wir einige Fortschritte erzielt. Anteil verspätet eingeschulter Kinder, Wiederholerquoten an Schulen mit Blick auf die Zeiteffizienz von Bildungsinvestitionen. Da haben wir doch einige Kennziffern. Der Anteil verspätet eingeschulter Kinder ist von 2006,8 auf 5,2 in 2008 gesunken. Da gibt es einen Fortschritt. Die Wiederholerquote an Grundschulen ist gesunken von 1,9 auf 1,3. Die Wiederholerquote Sekundarstufe 1 ist von 4,2 auf 3,4 gesunken. Abitur G8 ist fast mittlerweile flächendeckend. Schulabbrecherquote 9,2 auf 7,3. Relation vorzeitig gelöster Ausbildungsverträge 25,1 auf 20,5 zurückgegangen. Da zeigt sich überall, dass es da Bewegung gibt und dass wir in Bezug auf Zeiteffizienz durchaus weiterkommen. Das sind die ersten beiden Punkte. Die Frage der gestuften Abschlüsse, die mittlerweile so hineinwachsen in die flächendeckende Relevanz, eröffnen Realoptionen, wenn der Bachelor als erster berufsbefähigender Abschluss sozusagen sich durchsetzen kann. Die Evidenz an der Stelle ist noch nicht mal eindeutig. Ich sage Ihnen ja letzte Woche, wir werden bald in der eigenen Empirie kommen, nimmt die Wahrscheinlichkeit aber zu, dass dieses Ziel des ersten berufsbefähigenden Abschlusses mit dem Bachelor erreicht wird und dann die Chance für einen gestuften Abschluss, für eine Realoption, die später einen Master zu machen, Bildungsbegleitung gekommen. Letzter Punkt, Lebensphasenorientierung, das hatten Sie auch gesagt, Herr Welt, da würde ich ausdrücklich zustimmen. Wir brauchen eine Lebensphasenorientierung der Bildungsangebote, wo wir auf dem Lebenszyklus Bildung und Arbeiten, Familie und Arbeiten, Pflege und Arbeiten auf der bildungsbiografischen Achse stärker mit in den Lebenszyklus hineinnehmen. Und die Bildungsangebote auch in der institutionellen Verfasstheit derjenigen, die Bildungsangebote machen, sollte dem versuchen, Rechnung zu tragen. So viel als impliziter, teilweise impliziter Kommentar zu den verehrten Vorrednern. Vielen Dank.